Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Martin Löschberger heißt Sie herzlich willkommen heute bei Spiritualität. Die Kirche feiert ja heute ein großes Fest, Marie Geburt. Wir betrachten eben dieses Fest ein bisschen geschichtliches, aber aus einem besonderen Blickwinkel heraus, nämlich wie ist dieses Fest in der Orthodoxie tradiert, in den ostkirchlichen Traditionen. Dazu begrüße ich ganz herzlich in Rankweil Frau Magister Maria Dufner. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Frau Magister Maria Dufner ist Religionslehrerin an einer höheren Schule in Dornbirn. Sie ist verheiratet und hat 6 Kinder. Und ich steige gleich mit einer saloppen Frage ein. Ist auch in Vorarlberg, dort sind Sie ja zu Hause, Frau Magister Dufner, auch dieses Sprichwort bekannt, Maria Geburt, fliegen alle Schwalben fort?
Ja, aber da sagt man, fliegen die Schwalben und die Studenten fort. Weil wir in Vorarlberg keine Uni haben. Und da beginnt das neue Schuljahr und die Leute müssen alle fort.
Ja, es gibt ja einige Sprüche, die auch bezogen sind natürlich auf die Landwirtschaft. Das ist eine alte Tradition des Volksbrauchtums, ist damit verbunden. Und in der Geschichte, ganz kurz nur in unserer Tradition, das Fest entwickelte sich ja bereits im 5. Jahrhundert aus dem Weihefest der Kirche der Gottesmutter. Und im 7. Jahrhundert wurde dieses Fest der sogenannte Kleine Frauentag, auch heute noch bekannt. Und sicher größer wird das gefeiert und merkt man eben diese Tradition und auch die Bedeutung dieses Festes auch in jenen Kirchen, die heute das Patrozinium feiern. Und dort gibt es natürlich eine verstärkte Wallfahrerbewegung an diesem heutigen kleinen Frauentag. Jetzt gleich eine Eingangsfrage, weil wir ja heute den Aspekt der Osttradition näher beleuchten wollen. Gibt es so Volksbrauchtumsverbindungen mit diesem Fest auch in der ostkirchlichen Tradition?
Ich kenne jetzt da kein Brauchtum. Es ist auch bei den orthodoxen Christen wird es als kleiner Frauentag bezeichnet. Aber nur, ich weiß jetzt nur bei Kirchen, die Patrozinium haben, die haben dann auch Prozession und so weiter. Aber besondere Bräuche kenne ich da jetzt nicht.
Mhm. Dann wollen wir uns öffnen, diesen wunderbaren Blick, der Schatz in der ostkirchlichen Tradition, wo dieses Fest ja eine große Bedeutung hat. Bitte, Frau Magister Dufner.
Ja, ich möchte vielleicht für Sie überraschend mit einem Glückwunsch beginnen, nämlich ich wünsche ein gutes neues Jahr. Morgen feiern die Juden Rosh Hashanah, also Jahresbeginn. Und das ist nicht zufällig auch mit Maria Geburt verbunden. Am 1. September beginnt bei den orthodoxen Christen das Kirchenjahr. Und ich möchte jetzt ganz klarstellen, ich spreche nur über die orthodoxe Sicht, also das heißt über die Theologie der Kirchen, die mit dem Patriarchen von Konstantinopel in Kircheneinheit stehen, nicht über die altorientalischen Christen, die dann auch ihre eigenen Aspekte, ihre eigenen Traditionen haben. Und ein zweites, es ist vielleicht eine Ergänzung oder eine Vertiefung, aber es ist auf jeden Fall nichts extrem Neues, was ich jetzt erzählen werde. Ich habe erwähnt, dass am 1. September das orthodoxe Kirchenjahr beginnt. Das ist eigentlich vom Byzantinischen Reich übernommen worden. Das Byzantinische Kaiserreich hat also auch am 1. September Jahresbeginn gehabt. Ich vermute, dass das ganz einfache biologische Gründe hatte. Die große Hitze des Sommers ist vorbei. Man kann aufatmen, es gibt wieder Luft, es gibt wieder Regen. Die Natur beginnt mit ihrem Vegetationskreislauf erneut. Es gibt wieder neues Leben. Und der 1. September wird als Tag der Schöpfung in der orthodoxen Kirche gefeiert. Und das ist mit Sicherheit vom Judentum übernommen, weil der Rosh Hashanah, der Beginn des jüdischen Neujahrsfestes, das Beginn des jüdischen Jahres ist, erinnert an den Tag der Schöpfung, an dem Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Und deshalb möchte ich jetzt gleich mit dem Psalm 104 beginnen. Der wird jeden Abend in der Vesper, ist das der Eingangspsalm, an großen Festtagen wunderschön gesungen, an normalen Tagen gebetet. Ich möchte einfach jetzt da mit dem Schöpfungspsalm beginnen, dass wir da mal ein kleines Stückchen hineinhören. In den Evangelien vom Gottesreich die Rede ist, wird zumeist eine Geschichte, ein Gleichnis erzählt. Eine solche als Gleichnis verwandte Geschichte berichtete selten etwas tatsächlich Vorgefallenes. Meist sind die Einzelheiten der betreffenden Geschichte frei erfunden. Trotzdem sind sie nicht unwahr, denn sie wollen niemanden glauben machen, dies oder jenes sei geschehen. Vielmehr wollen sie zur Einsicht in einen Sinnzusammenhang verhelfen. Ist diese Einsicht erreicht? Hat das Gleichnis seinen Dienst getan? Kann im Gedächtnis behalten werden, wenn es hilft, die Geschichte in Erinnerung zu bewahren oder um sie leichter anderen zu vermitteln? Als die frühe Kirche den Menschen deutlich zu machen suchte, welche Liebe uns der allmächtige Gott in Jesus erwies, erzählte sie ebenfalls Geschichten, aus denen die Heilswahrheiten hervorgehen könnten. Weil nun die Liebe Gottes zu uns sündigen Menschen über alle Erwartungen geht und immer neu die Menschen in Erstaunen setzt, genügte es bald nicht mehr, nur von Jesus allein zu erzählen. Es ergab sich, dass die Kirche nur dann Gottes Eingreifen in unsere Welt den Menschen hinreichend nahebringen konnte, wenn sie auch über jene Personen Geschichten erzählte, die mit dem Heilsereignis von Gottes Menschwerdung eng verknüpft sind. Solche Erzählungen, oder besser gesagt, jenen Zügen am Heilshandeln Gottes, die durch Geschichten hindurchleuchten, widmete die orthodoxe Kirche hohe Festtage im Kirchenjahr und entwickelte dafür auch Festtagsikonen. So erläutert Professor Suttner, mein hochverehrter Lehrer für Ostkirchenkunde, den Sinn der sogenannten apokryphen Geschichten. Zeitgleich mit den vier Evangelien sind diese Geschichten auch entstanden. Und im 4. Jahrhundert nach Christus hat man dann einen Schlusspunkt gesetzt über die Entwicklung der Heiligen Schrift, des Neuen Testaments, und hat dann dezidiert erklärt, welche Bücher in die Heilige Schrift aufgenommen werden und welche gerade nicht mehr hineinkommen. Und diese Schriften nennt man die sogenannten Apokryphenschriften, die verborgenen Schriften. Manche Schüler glauben dann, das sind jetzt die verbotenen, nicht die verborgenen, sondern verbotenen Schriften, oder die im Vatikan eingesperrt sind, weil sie dann vielleicht etwas ganz anderes, weil man dann etwas anderes glauben müsste. Das ist alles nicht wahr, sondern die Apokryphenschriften sind, wie gesagt, Texte, die nicht in die Heilige Schrift aufgenommen worden sind, die sich aber mit Heilsgeheimnissen beschäftigen, die Geschichten erzählen, um die Heilsgeheimnisse besser verständlich zu machen. Ich kann in jeder Buchhandlung die Apokryphenschriften kaufen. Im Vatikan sind sie nicht eingesperrt, nicht geheim gehalten, sondern sind für alle Menschen zugänglich. Und sie sind in unserer, auch in der westlichen Tradition, ein Stück weit präsent, wie das heutige Fest zeigt. Denn wir haben im Neuen Testament keinen Text, der über die Geburt der Gottesmutter berichtet. Im Protoevangelium des Jakobus, in den apokryphen Schriften enthalten ist, wird berichtet über den gerechten Joachim und seiner ebenso gerechten Frau Anna, die beide aus dem Geschlechte David sind und die zu Tode traurig sind, da sie kinderlos geblieben sind. Und beide trauern bzw. unter Fasten und viel Gebet bitten sie immer wieder Gott, dass er ihnen doch Nachwuchs schenken kann. Und sowohl Anna als auch Joachim empfangen eine Botschaft, sie sollen einander lieben, sie sollen, ja, auf den Ikonen, es gibt Ikonen, wo Anna und Joachim dargestellt sind, da treten sie einander auf den Fuß. Das heißt, sie begegnen einander, sie schlafen miteinander und endlich können sie ein Kind zeugen, ein Kind, ein Mädchen, das dann den Namen Maria trägt. Und dieses Mädchen Maria, die Eltern sind hoch erfreut, das wird für den Gottesdienst, für den Tempeldienst herangezogen. Maria, die Mutter Gottes, wird dann mit 3 Jahren in den Tempel gebracht, um als Tempeldienerin unbefleckt aufgezogen werden zu können. Soweit die Erzählung in den apokryphen Schriften. Vielleicht hören wir jetzt noch in den Schöpfungspsalm noch einmal ein Stückchen hinein. Die Erde pflanzt. Was ich einleitend gesagt habe, Schöpfungsbeginn, Jahresbeginn und das Fest Maria Geburt. Zwei Menschen, die jahrelang versucht haben und kein Kind bekommen und dann das innige Bitten, Beten wird erhört, das Beten und Fasten und dann klappt es endlich. Nun, wir müssen natürlich dazu bedenken, wer ist dieses Kind? Was hat sie im späteren Leben für eine Aufgabe? Und wodurch hat sie so eine besondere Bedeutung erlangt? Es gibt da einen wunderbaren Hymnus, den Hymnus Akathistos, wo ich sicher bin, dass viele von Ihnen diesen Hymnus Akathistos kennen. Und da heißt das, freue dich, durch die erneuert wird die Schöpfung, singt der Chor. Und ein wenig später singt der Vorsänger, eine neue Schöpfung brachte der Schöpfer hervor, die so noch nie war, da uns erschien, die wir von ihm geschaffen. Eine neue Schöpfung, Jahresbeginn, da gibt es einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Am Jahresbeginn macht da die Kirche bereits einen Ausblick auf das ganze Heilsgeschehen, das im Laufe des Jahres passiert, um dann mit einem Muttergottesfest, nämlich mit dem Tod, mit der Himmelfahrt der Muttergottes, denn auch das ist Glaubensüberzeugung, dass die Mutter Gottes mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, mit dem schließt dann das Jahr. Wieso hat diese Frau eine solche Bedeutung bekommen? Nun, die Bedeutung ist natürlich durch das Kind, durch ihren Sohn, den sie dann selber zur Welt gebracht hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus, Gottes Sohn, der Schöpfer aller, der Schöpfer der Welt, der Schöpfer der Menschen, hat durch seinen Tod die Welt auf eine neue Ebene gestellt, eine neue Schöpfung geschaffen. Es ist der Mensch neu geworden. Und da gibt es jetzt noch einmal praktische Zusammenhänge. Wir sind beim Fest Maria Geburt, das ist im Fest enthalten. Ihm möchte ich nur zur Erinnerung rufen. Wir feiern am Sonntag den Tag des Herrn. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Schabbes bei den Juden ist der siebte Tag. Am siebten Tag ruhte Gott, da ruhte auch Christus im Grab. Und er ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Und jede Woche, am ersten Wochentag, gedenken die Juden des Anbeginns der Welt, der Schöpfung. Und wenn jetzt Christus an diesem Tag aufersteht, so ist das das Zeichen, wir sind jetzt eine neue Schöpfung geworden. Durch den Tod hat unser Menschsein einen ganz neuen Inhalt bekommen. Und das geht nicht per Hokuspokus, das geht nicht aus dem Nichts heraus, sondern Gott wollte Mensch werden und dazu brauchte er die Menschen, dazu brauchte er seine Mutter, dazu brauchte er, er ist in die Geschichte der Menschen hinein, total hineingestiegen, er, der große Schöpfer, den das All nicht zu fassen mag, er wird ein kleines Kind im Schoße seiner Mutter. Und das ist bereits in diesem Mädchen angeboten worden. Gott, der Mensch kann aus sich nicht heil werden. Der Mensch kann sich nicht am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Er braucht da den, der Ja zum Menschen sagt. Und genau das passiert eben an Ostern, dass der Mensch, der als Abbild Gottes geschaffen ist und der durch sein Nein zu Gott gefallen ist, das Abbild ist beschmutzt, befleckt worden, also in den Dreck gefallen. Gott richtet dieses Abbild, sein Abbild an Ostern wieder auf. Wir können wieder auf beiden Füßen stehen und wir können Ja zur Schöpfung, zu dem sagen, was Gott mit uns vorhatte. Und genau das hat die Mutter Gottes uns vorgemacht. Auch sie ist ein Mensch, die in dieser Menschengeschichte drinnen steht, in dieser Verbindung mit allen Menschen, deshalb auch der Hinweis auf die Eltern, die aus einer ganz bestimmten Umgebung kommen, die in einem ganz bestimmten Zusammenhang mit anderen Menschen stehen, die ihre eigene Genealogie haben. Maria ist da voll und ganz Mensch, die ist kein Engel, keine Göttin. Aber sie macht jetzt das, als was der Mensch gedacht war am Anfang der Zeiten. Sie sagt Ja zu dem, sie wird zu dem, was Gott mit dem Menschen vorhat, zu dem sie angelegt wurde. Gott gibt dem Menschen die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Ein orthodoxer Theologe hat dann einmal gesagt, wenn ich das konsequent weiterdenke, dann heißt das, ich bin nur dann voll und ganz Mensch, wenn ich mit Gott lebe, wenn ich Ja zu dem sage, was Gott mit mir vorhat, wenn ich mit ihm mitarbeite, wenn ich ja auch zu einer Pforte Christi werde, zu einer Pforte Gottes für die anderen Menschen, so wie die Mutter Gottes es geworden ist. Und darin liegt jetzt der ganz besondere Akzent dieses Festes, dass Anna und Joachim besondere Begabungen bei dem Kind erkannt haben, und dass sie es dann für den Tempeldienst freigegeben haben, dass sie es Gott geweiht haben, damit das Kind zu einem Gotteskind wird. Und dadurch wird dieses Gotteskind vorbereitet zur Gottesträgerin, damit sie wirklich auch den Christus in die Welt bringen kann, sodass sie auch zur Pforte werden kann, die durchlässig wird für Gott, der in die Welt kommen möchte. Hören wir jetzt vielleicht den Festgesang, den sogenannten Tropar. Leider habe ich den nur in kirchenslawischer Sprache. Daher lese ich ihn jetzt zuerst auf Deutsch vor und dann können wir ihn auf Slawisch hören. Deine Geburt, o Gottesmutter, hat den ganzen Erdkreis Freude beschert. Denn aus dir ging auf die Sonne der Gerechtigkeit, Christus unser Gott. Er nahm den Fluch hinweg und brachte den Segen, zerstörte den Tod und schenkte uns das ewige Leben. In der orthodoxen Kirche ist dieses Fest das erste von den 12 großen Festen, von den 12 Hochfesten, das im Laufe des Jahres gefeiert wird. Kleine Klammer, bei uns in der lateinischen Tradition ist das ein Fest zweiter Klasse. Allerdings das Fest der Empfängnis der Mutter Gottes am 8. Dezember, das wird als Feiertag erster Klasse gefeiert. Auch in der Orthodoxie kennt man dieses Fest, allerdings nicht als Fest der unbefleckten Empfängnis, sondern als Fest der Begegnung von Joachim und Anna, also praktisch als Zeugung der Mutter Gottes durch Joachim und Anna. Wird auch am 9. Dezember gefeiert. Also die gleiche, der gleiche Abstand natürlich. Und es ist halt verwirrend, dass wir das Fest der Empfängnis als Hochfest feiern und das Fest Maria Geburt fast nicht mehr bekannt ist, zumindest bei den Schülern. Und dadurch kommt dann immer wieder die Frage, wieso, da kann die Kirche nicht rechnen, 3 Wochen danach haben wir dann Christi Geburt, also das ist ein bisschen verwirrend. In der Orthodoxie ist dieses Fest ein Hochfest und die Gesänge, die von großen Kirchenlehrern stammen, die werden nicht müde, denn die Geburt, sich über die Geburt zu freuen, über das Geschenk Gottes, das jenen gebären, selber gebären wird, der Adam vom Fluch erlöste, der den Tod besiegte durch den Tod, der die Welt neu gemacht hat, der neue Möglichkeiten eröffnet hat, der neue Wege aufgezeigt hat. Neue Wege, alte Wege, Wege, die verschüttet gegangen sind. Manche Propheten weisen darauf hin, aber die wurden wenig gehört. Erst Jesus hat sich dann richtig durchgesetzt und hat Wege gezeigt, wie es geht. Und in der Kirche, und Maria steht für die Kirche. Wenn wir auf einer Ikone die Mutter Gottes abgebildet haben, dann ist da immer auch die Kirche mit gemeint. Die Kirche kann und soll helfen, das Heil zu vermitteln, Christus in die Welt zu bringen. Die Kirche sind wir. Wir Christen haben damit eben den Auftrag, auch als Gottesträger zu fungieren, als Tempel des Heiligen Geistes Gott in der Welt erfahrbar zu machen. Und zwar jeder auf seine eigene Art und Weise, jeder hat seine besonderen Begabungen, seine besonderen Berufungen, die er so leben kann und soll, wie es ihm geschenkt wird. Das sagt dieses Fest aus. Und die Ikone zeigt den Menschen, Maria, der da geboren wird, die Hebammen, die das Kind waschen, die Nachbarinnen, die zur Wöchnerin kommen mit Geschenken, sich freuen über die Geburt derer, die da, deren Leben da begonnen hat. Vielleicht noch ein kleines Wort. Ich habe das Fest zuerst schon erwähnt, Fest der unbefleckten Empfängnis. Diesen Festinhalt gibt es so nicht. Es hat im Osten nie ein Dogma zur unbefleckten Empfängnis gegeben. Trotzdem wird die Mutter Gottes als die Allreine, als die Allheilige, als die Makellose gepriesen. Es ist so wie der Engel, der Gruß des Engels, der ja auch dem Fest bei uns in dem Festinhalt betont wird, dieser Gruß des Engels wird auch im Osten, in der Orthodoxie, immer bei jeder Anrufung der Mutter Gottes gesagt, gesungen, du bist die Allreine, du bist die Heilige, du bist die Makellose, denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass du der Sitz Gottes geworden wärst, dass durch dich Gott Mensch werden wollte. Der Gruß des Engels, gegrüßet seist du Maria, wir beten es oft und oft, auch die orthodoxen Gläubigen singen es, Bogorodice Djevo. Gegrüßet seist du Maria, gesungen vom Sergiuschor Weingarten vor ja bestimmt schon 15 Jahren. Gegrüßet seist du Maria ist ein Gebet, ein Gesang, der auch bei den orthodoxen Christen oft gesungen wird, regelmäßig gesungen wird. Das Lob der Gottesmutter, das einstimmen dürfen in den Gruß des Engels, der zur Mutter Gottes gekommen ist, um sie zu fragen, ob sie bereit ist, Christus in die Welt zu bringen. Ihr Fest feiern wir heute, ihr Geburtsfest, ihren Geburtstag. Ich habe heute per Zufall im Facebook noch eine kleine Bemerkung gelesen. Es gibt Leute, die ausgerechnet haben wollen, dass die Mutter Gottes am jüdischen Neujahrsfest etwa 29 vor Christus geboren sein soll. Ich habe zuerst schmunzeln müssen, aber dass sie am Neujahrsfest geboren ist, warum soll es nicht möglich sein? Und es ist ja der Beginn der neuen Schöpfung, der Beginn des neuen Menschen, des neuen Adam, der gekommen ist, um den Tod zu besiegen. Und die Mutter Gottes wird auch im Osten angerufen, um Hilfe gebeten. Und es gibt noch ein Gebet, das wird gerne als Abschluss bei der Komplett gesungen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Pot vor Jumi lost.
Das Hochfest der Geburt der allerheiligen Gottesgebärerin Maria ist heute das Thema bei Spiritualität. Warum Hochfest? In der lateinischen Tradition ist es ja ein Fest, also nicht ein Hochfest, ein Fest zweiter Klasse, würde man etwas banal zwar sagen, aber es ist eben diese Unterscheidung in der ostkirchlichen Tradition, ist das Hochfest der Geburt der allerheiligen Gottesgebärerin Maria, das erste der 12 Hauptfeste des Kirchenjahres, das ja in der Orthodoxie am 1. September beginnt. Deshalb hat auch Magister Maria Dufner, die heute diesen Blickwinkel uns eröffnet hat und diese Tradition uns nahegebracht hat, beleuchtet hat, eben auch erwähnt, dass ja die ostkirchliche Tradition sehr eben auch mit diesem neuen Jahresbeginn auch den Schöpfungsgedanken stark beinhaltet hat, da ja Maria sozusagen das, die Vorbereitung ist auf das Kommen Jesu, der ja der neue Adam dann sein wird. Frau Magister Dufner, mir ist so beim Zuhören jetzt auch der Gedanke gekommen, warum eben diese kleine Verschiebung der Schwerpunktsetzung da ist zwischen Osttradition und lateinischer Tradition. Sie haben es schon erwähnt, dass ja am 8. Dezember die lateinische Tradition das Hochfest der unbefleckten Empfängnis feiert. Könnte das nicht sein, dass eben die lateinische Tradition diesen Aspekt, dass ja Gott sozusagen Maria auserwählt hat und sie ohne Sünde geboren ist, praktisch schon vorerlöst, könnte man sagen, weil das Kreuzesopfer Christi, die Neuschöpfung des Menschen, geschieht ja mit dem Geheimnis des Kreuzes und Maria aber schon bereits voraus eben in dieses Geheimnis mit hineingenommen ist. Könnte das nicht auch der Grund der Schwerpunktsetzung sein, dann was die Festgradation anlangt?
Ja, aber man im Westen ist eigentlich die Erbsündenlehre halt sehr biologisch verstanden und das hat es im Osten nie gegeben. Also der Geschlechtsverkehr wird als absolut nicht so negativ gesehen, wie er bei uns durch die Erbsündenlehre auch also negativ gesehen wurde. Dass also die Erbsünde de facto also fast biologisch weitergegeben wird und das ist für einen orthodoxen Christen, die schütteln da den Kopf, für sie ist Erbsünde das hineingeboren werden in eine Umgebung, in der es sehr viel leichter fällt, das Böse zu tun als das Gute, in der es sehr viel leichter fällt, andere zu verletzen als zu heilen. Das ist dieser Zusammenhang mit der ganzen Menschheit. Die Menschheit ist eben auch miteinander verbunden und wenn es mir gut geht, dann geht es auch in der Umgebung von mir erheblich besser, als wenn ich krantig bin, dann verbreitet sich diese Missstimmung dann auch auf alle. Das ist für mich so ein ganz plastisches Bild, wie sehr wir dann doch miteinander verbunden sind. Und genau das wird dann als Erbsünde, als Ursünde eigentlich, also die weitergeht, verstanden. Aber mit dem biologischen Weitergeben, also dass Geschlechtlichkeit was Schlechtes ist, das sagen die orthodoxen Christen Quatsch.
Nur aus anderer Sicht, wenn man die neueren Dokumente der lateinischen Tradition anschaut, der Päpste, die Enzykliken und so weiter, dann könnte man das nicht herauslesen. Also,
ja, das weiß ich. Ja. Aber irgendwer hat einmal gesagt, es dauert mindestens 50 Jahre, bis da ein Umdenken ein stattfindet. Und wir sind noch in diesen 50 Jahren drinnen. Es kommt ein Umdenken, aber es ist noch leider Gottes in vielen Köpfen drinnen. Es ist schon viel besser worden, muss ich auch dazu sagen, aber es ist leider Gottes noch in vielen Köpfen drinnen, dass das also mit dem Biologischen zusammenhängt. Und gerade beim Fest Maria Geburt wird das eben auch ganz deutlich gemacht. Mutter Gottes ist ein Mensch wie jeder andere, der sich aber dann für Gott entscheidet, die ihr Fiat sagt zu dem und also nie, also dadurch, dass sie eben das, was durch die unbefleckte Empfängnis im Westen dargestellt ist, dass es im Osten durch diese Maria-Tempelgang, durch diese Übergabe an den Tempel als Gottesdienerin ganz rein das Kind leben zu lassen auch.
Aber es ist ein großer, natürlich theologischer großer Unterschied, wenn man sagt, Maria ist ohne Sünde empfangen, als wenn man sagt, ja okay, durch den Dienst im Tempel und durch die Vorbereitung ist
nein, die praktisch. Nein, die Mutter Gottes ist von Anfang an als Kind, als unschuldiges Kind, ist sie rein und sie hat in einer Umgebung gelebt und es wird also ausgedrückt dadurch, dass man die gottesgerechten Ahnen Joachim und Anna, das wird also dauernd betont, sie hat in einer Atmosphäre gelebt, in der das Gute möglich war und in der sie praktisch keinen Willen auch hatte, etwas Negatives zu tun, etwas Böses zu tun. Sie hat also von Anfang an dieses Ja zum Guten erleben können, erleben dürfen und eben gelebt. Sie ist die Allreine, die Makellose von Anfang an.
Weil Sie auch erwähnt haben, dass zumindest bei uns das Fest Maria Geburt ja nicht mehr so präsent ist in unseren Köpfen. Sicher bei den älteren Generationen noch stärker im Durchgehen. Brauchtümer einerseits, aber es gibt ja interessanterweise auch ein zweites Marienfest in der lateinischen Tradition, der 1. Jänner, ist ja auch ein Hochfest. Gottesmutter Maria. Ja, das kennen auch die wenigsten, weil man einfach dort nur den 1. Jänner feiert. Also sozusagen profan.
Und es ist auch ein relativ junges Fest. Es hat ja Johannes Paul II. Eingeführt. Mhm. Also das ist, während die Orthodoxen haben das Fest der Mutterschaft Mariens am 26. Dezember. Also 27. dann Stephanus, aber am 26. ist zuerst die Gottesmutterschaft Mariens. Und das ist eine alte Tradition, das kennt man also bei den östlichen Christen schon sehr lang. Ist aber kein Hochfest in dem Sinn, sondern da ist natürlich Weihnachten das Hochfest.
Ja, nun lenke ich den Blick einmal noch auf die Eltern Mariens, auf Joachim und Anna. Wenn man eben diesen Schöpfungsgedanken und diese Neuschöpfung ins Auge fasst, wie erscheinen jetzt in der Tradition auch Joachim und Anna in der orthodoxen Tradition, haben die auch einen hohen Stellenwert? Man könnte ja sagen, das sind die Großeltern Jesu.
Mhm. Ausgedrückt durch diesen Begriff, die gottesgerechten Ahnen Joachim und Anna. Für einen Juden ist der Ausdruck gerecht in den Augen Gottes sein, das, was wir heilig nennen. Mhm. Also der ist wirklich rechtschaffen, der denkt richtig, der lebt im Bund mit Gott. Und um den geht es im Grunde genommen, dieses Ja zu Gott, in der Gottesliebe sein, das, was wir im ersten Gebot, im Glaubensbekenntnis der Juden sagen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, dass genau das leben die Gerechten und lassen sich da nicht beirren durch andere Leute, die es besser wissen, die viel mehr auf egoistisch gepolt sind. Ein Gottesgerechter ist einer, der in den Augen Gottes das Rechte macht, richtig handelt, richtig lebt, der heilig ist. Und am Schluss jeder Liturgie beim Segen sind die ersten auf die Fürsprache, beim Segen wird zuerst auf die Fürsprache des Tagesheiligen, des Patrons der Kirche und dann kommen die gerechten Gottesahnen Joachim und Anna. Bei jeder Liturgie am Ende wird um die Fürbitte dieser Gottesahnen gebeten.
Es ist ja auch ein interessanter Aspekt. Weiter ist es ja auch in der lateinischen Tradition zumindest ist es so, Sie können uns aufklären, ob es in der Osttradition etwas anders gelagert ist. Da gibt es ja nur zwei Heilige, deren Geburtsfest gefeiert wird. Das ist der heilige Johannes und die Mutter Gottes. Ist es in der Osttradition auch so?
Ja, ja. Mhm. Und bei den beiden wird auch der Tag der Empfängnis gefeiert.
Ja.
Also Marienempfängnis. Und es gibt auch ein Fest der Empfängnis des heiligen Johannes des Täufers. Man muss jetzt selber nachrechnen, ich glaube, es ist der 24. September.
Weil Sie auch einmal erwähnt haben in Ihrer Betrachtung heute, dass Maria selbstverständlich eben kein Engel ist und keine Göttin, sondern ganz Mensch ist, in der Vollständigkeit der Natur des Menschen und von daher eben keine Ausnahme ist. Die Ausnahme beginnt erst dort, wo ja Mariens Leben, das Leben Mariens ganz eng von Anfang an mit Jesus verknüpft ist. Und dieses Leuchten spüren wir ja in jedem Marienfest. Ist ja völlig klar, dass das ja eben dadurch eben die Größe gewinnt. Eine andere Frage, wie sieht es eigentlich heute aus, weil das Stichwort eben Schöpfung, eben Beginn des Kirchenjahres, 1. September und eben dieser Schöpfungsgedanke auch da ja irgendwie verborgen drinnen steckt oder mit drinnen betrachtet wird, gibt es in der aktuellen orthodoxen Situation, in der Kirchentradition auch so etwas wie eine eine aktuelle Anpassung eben an die großen Probleme der Welt, wo ja bei uns gerade in der katholischen Kirche ja der Schöpfungsgedanke, die Bewahrung der Schöpfung, das hat ja einen hohen Stellenwert gewonnen, so quasi ein kleiner grüner Gedanke in diesem Zusammenhang. Gibt es das dort auch?
Patriarch Dimitrios, der Vorgänger vom Patriarchen Bartholomäus, hat beim Weltkirchenrat einmal angeregt, dass man dieses Fest vom 1. September, den Tag der Schöpfung, der ja bei den orthodoxen Christen schon fast ewig gefeiert wird, dass man den doch auf die ganze Weltkirche ausdehnen sollte, dass wir uns alle bewusst werden, wie wichtig unsere Schöpfung ist, wie wichtig, wie sehr der Mensch Teil auch der Schöpfung ist und wie viel Verantwortung er für die Schöpfung hat. Wie weit das in die Praxis umgesetzt wird, das ist die andere Frage. Aber es gehen da immer wieder von der Kirche auch Impulse aus, dass man vielleicht einmal umdenkt, dass man vielleicht einmal anders tut. Und ich muss da sagen, das sind die Klöster, die haben sehr oft Vorbildwirkung in der orthodoxen Kirche. Und gerade ich habe also heuer im Sommer wieder das erleben dürfen, sowohl griechische als auch serbische Klöster sind da, was Ökologie angeht, ein ganz großes Vorbild. Und ich bin sicher, dass das mit der Zeit sich auch durchsetzt, dass das Schule macht.
Ich begrüße jetzt eine Hörerin am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, ich rufe Sie jetzt aus Dänemark an und ich habe Ihre Sendung jetzt also im Laufen mich eingeschaltet und ich hätte jetzt die folgende Frage: Hat Mutter Gottes eigentlich eine Schwester? Hat Joachim und Anna ein anderes Kind gehabt? Ich habe nämlich gelesen in den Schriften von Maria Valtorta zum Beispiel oder Katharina Emmerich von einer Schwester, Maria Heli. Oder wie soll man das verstehen? Hatte sie eine Schwester oder spricht man nur von einer Schwester?
Also aus den Apokryphen Evangelien, und es ist nur da etwas über die Familie der Mutter Gottes, die Rede ist nichts bekannt, aber sie hatte auf alle Fälle eine Base, eine Cousine, die Elisabeth, ja, die Mutter von Johannes dem Täufer. Also mit der war sie auf alle Fälle verwandt. Oh, das würde auch mit Eli also irgendwie zusammenpassen. Aber so aus der Überlieferung weiß ich nichts, dass sie eine Schwester hatte.
Weil es wird ja auch nicht von Anna, der sterilen Frau, gesprochen, wie von Elisabeth zum Beispiel.
In den Apokryphen schon.
In den Apokryphen schon?
Ja. Also Joachim hat 40 Tage gefastet, Anna hat 40 Tage auf alle Fälle gebetet, intensiv unter Tränen, bis sie erhört worden ist.
Ah ja, gut. Also ich finde die Sendung wunderbar. Ich habe auch einige Zeit in Moskau gelebt und habe diese Orthodoxie mit diesen wunderbaren Gesängen ein bisschen mitbekommen. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass die Freundschaft zwischen den beiden Kirchen sich wirklich entwickelt und weiterführt. Also vielen, vielen Dank für Ihre Sendung. Herzlichen Dank.
Gerne geschehen.
Noch alles Gute. Ja, auf Wiedersehen.
Danke für Ihren Anruf. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendezeit angelangt. Marie Geburt, das Hochfest der Geburt der allerheiligsten Gottesgebärerin Maria. Ein Hochfest eben in der ostkirchlichen Tradition. Magister Maria Dufner aus Rankweil in Vorarlberg hat uns dieses Fest aus diesem Blickwinkel, aus dieser Tradition der Kirche näher gebracht und betrachtet. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, Frau Magister Dufner.
Gerne geschehen.
Und alles Gute und Gottes Segen bis zur nächsten Sendung.
Danke vielmals, wiederhören.
Ihnen sage ich auch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, fürs Dabeisein heute bei Spiritualität. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger.